Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bohmein-Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir im Rahmen unseres neuen Monatsthemas, das Mental Health Month, über ein Thema, das uns alle betrifft und eine große gesellschaftliche Bedeutung hat. Die mentale Erkrankung einer Depression. Denn Depressionen gehören nicht nur zu den häufigsten psychischen Erkrankungen unserer Gesellschaft. Sie betreffen Menschen jeden Alters, unabhängig von Herkunft, Beruf oder auch sozialem Status. Und trotzdem wird noch viel zu selten offen darüber gesprochen und sie sind oftmals auch leider noch gesellschaftlich stigmatisiert und ein Tabuthema. Genau darüber spreche ich heute mit Julia Schmalfuß vom Leipziger Bündnis gegen Depression. Sie ist Selbsthilfekoordinatorin und versucht mit Aufklärung, Prävention und Vernetzung Depressionen zu enttabuisieren und Betroffenen sowie Angehörigen Mut zu machen, sich Hilfe zu holen. Heute wollen wir gemeinsam die Fragen klären, wofür steht überhaupt das Leipziger Bündnis gegen Depressionen? Warum ist mentale Gesundheit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wie können Prävention, Bewegung, aber auch Aufklärung dabei helfen? Das und noch vieles mehr gibt es in der heutigen Folge. Und los geht's.
Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportpsychologie-Podcast von Spomind.
Julia, ich freue mich heute, dich in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Ich mich auch auf jeden Fall. Du studierst ja oder hast ebenfalls wie ich ja auch Psychologie studiert und bist seit 2019 im Leipziger Bündnis gegen Depressionen als Selbsthilfekoordinatorin aktiv und begleitest da ja nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Angehörigen und engagierst dich da ganz viel auch mit Aufklärung an Schulen vor allem, wo du auch Workshops anbietest, auch zu Depressionen und Suizidprävention. Also ganz viele Themen, die du da auch abdeckst, trotz dieser Schwere dieses Themas und dieser weit verbreiteten Krankheit, finde ich das ganz toll, dass wir heute die Möglichkeit haben, mit der Folge auch nochmal da ja mehr Aufmerksamkeit auch hoffentlich dort draußen bei unseren Zuhörern zu bekommen. Was hat dich denn dazu bewegt, gerade in diesem wichtigen Bereich aktiv zu werden und dich auch überzeugt, vor allem im Leben, dich für mentale Gesundheit auch einzusetzen?
Ich bin über das Praktikum während meines Studiums zu dem Verein gestoßen und habe den Verein kennenlernen dürfen und war damals schon begeistert von der Vielfältigkeit, von der Offenheit, von dem Umgang der Menschen untereinander und habe dann im Praktikum angefangen, mich intensiver mit der Selbsthilfe zu beschäftigen und hatte ein Projekt, wo ich Selbsthilfeaktive interviewen durfte, was sie alles für sich tun und habe festgestellt, dass Selbsthilfe viel breiter ist als dieses diese Idee der Selbsthilfegruppe, dass Menschen im Stuhlkreis sitzen und über jeweilige Erkrankungen reden und habe dadurch festgestellt, wie schön das ist zu sehen, was Menschen alles für sich schon tun, wenn, obwohl sie es gar nicht mitbekommen. Also was manchmal sogar schon eine Umdefinierung von kleinen Tätigkeiten auch bedeutet für das Wohlempfinden. Und habe das sehr genossen und habe daraus, also da ist auch ein kleines Büchlein entstanden, was von einer Ehrenamtlichen sehr, sehr schön auch illustriert wurde. Und das war so ein bisschen der Einstieg für mich in die Selbsthilfe. Und da war ich so begeistert von auch der Stärke der Menschen, die trotz der schweren Erkrankung in unterschiedlichen Lebenslagen immer wieder die Kraft finden, was für sich zu tun, loszugehen, sich auszutauschen, sich gegenseitig auch Kraft zu geben, da hatte ich einfach Lust dabei zu sein. Und dann hat das glücklicherweise geklappt, dass der Verein so weit Fördermittel bekommen hat, dass ich dann auch angestellt werden konnte, erst in einer Assistenzposition und jetzt mittlerweile in einer Projektleitungsposition. Und ja, das macht nach wie vor sehr, sehr viel Spaß, weil man sehr viele interessante Menschen mit sehr bewegenden Geschichten, aber auch mit ganz, ganz viel Kraft trifft, die mich immer wieder sehr berühren. Ja.
Ganz beeindruckenden Weg, den du da beschreibst. Und ich finde es auch eine klasse Möglichkeit, gerade mit Praktikas, wie du dann eben auch zu der Stelle jetzt letztendlich gekommen bist und jetzt auch nachhaltig was für Menschen auch dort verändern kannst, auch in ihrer mentalen Gesundheit, ist auch ja für einen selbst auch irgendwie ein ganz tolles Gefühl, da auch was bewirken zu dürfen.
Ja.
Hast du dich schon einmal gefragt, warum wir oft erst dann etwas für unsere Gesundheit tun, wenn es eigentlich schon zu spät ist? Denn genau hier wollen wir ansetzen und dich auf unseren Präventionskurs aufmerksam machen. Ein Angebot, das dich dabei unterstützt, frühzeitig für dich selbst zu sorgen. Der Kurs ist von der zentralen Prüfstelle zertifiziert und startet am 1. Juli entspannt im Online-Format, sodass du ganz bequem von zu Hause aus teilnehmen kannst. In 10 aufeinander aufbauenden Einheiten, immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr, dreht sich alles um dein Stress- und Ressourcenmanagement. Gemeinsam arbeiten wir an Themen wie Stressbewältigung, Resilienz, innere Balance und Selbstführung, also genau den Fähigkeiten, die dich im Alltag wirklich stärken. Und das Beste, bei regelmäßiger Teilnahme übernimmt deine Krankenkasse mindestens 80% der Kosten. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann schau doch gerne vorbei auf www.spomind.de/prävention oder schreib uns direkt über unsere Kanäle. Du findest den Link auch einmal in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich.
Euer Leipziger Bündnis gegen Depressionen ist ja damals 2013 aus einem europäischen Forschungsprojekt entstanden als eigenständiger Verein. Für alle Zuhörer da draußen, die das Bündnis vielleicht noch nicht so gut kennen, ihr sitzt ja auch in Leipzig wie wir, aber was ist denn genau euer Leipziger Bündnis gegen Depressionen? Wofür steht ihr und vor allem, welche Ziele verfolgt ihr ganz konkret?
Also wir sind ein eingetragener Verein, eine gemeinnützige Organisation. Das heißt, wir arbeiten nicht wirtschaftlich in irgendeiner Form, sondern versuchen, Angebote zu schaffen, die so niedrigschwellig wie möglich sind, da wir durchaus auch die Erfahrung haben, dass Menschen aufgrund der Erkrankung in prekäre finanzielle Situationen kommen können und möchten aufklären, beraten, einen Weg zur Selbsthilfe aufzeigen, das ist auch unser Claim im Logo sozusagen. Das heißt, wir möchten einen Umgang mit dem Thema Depressionen ermöglichen, dass sowohl Betroffene als auch das soziale Umfeld mehr über die Erkrankung wissen, besser damit umgehen können, was das bedeutet, was das für Einschränkungen bedeuten kann, wie man das als Angehöriger begleiten kann, was man für Möglichkeiten als Betroffener hat. Wir unterstützen im Bereich der Selbsthilfe, schaffen da Angebote in wirklich sehr unterschiedlichster Art und Weise, ob das aktive Gruppen sind, ob das kreative Gruppen sind, ob das die klassischen Gesprächsgruppen sind. Wir haben tatsächlich zurzeit auch die Möglichkeit, dass man jeden Tag in der Woche an einem Selbsthilfeangebot mindestens teilnehmen kann, wo auch Leute aufgenommen werden. Das ist tatsächlich seit langem das erste Mal, dass das in der Form möglich ist. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Wir haben ein sehr großes Ehrenamt, was sich größtenteils aus Angehörigen und Betroffenen zusammengefunden hat, die durch die Hilfe an Infoständen, durch die Organisation von Veranstaltungen einen ganz, ganz großen Selbstwert ziehen können, weil sie ihre Erfahrungen mit der Erkrankung weitergeben können, mit anderen ins Gespräch kommen können und erzählen können, was ihnen geholfen hat, wo unsere Ehrenamtskoordinatorin Maria Melzer sehr aktiv ist. Da sind mittlerweile, glaube ich, sogar 80 Menschen aktiv in unterschiedlicher Varianz. Wir organisieren Infostände bei Konzerten. Wir haben ein großes Netzwerk, da wir Beratungen anbieten. Also wir machen keine therapeutische oder psychologische Beratung, sondern eher eine Verweisberatung oder eine Systemberatung, da wir festgestellt haben, das war auch mit der Ursprung dieses Bündnisses, es gibt ein sehr, sehr großes Angebot im Bereich der mentalen Gesundheit. Und es gibt sehr, sehr viele Anlaufstellen, sehr, sehr viele Möglichkeiten, was zu tun neben Therapie und Behandlung. Und man muss sich das vorstellen, wenn man bei Google was sucht, selbst als nicht betroffener Mensch, dann googelt man meist nicht bis zur Seite 8. Wenn man dazu noch betroffen ist und eventuell die Konzentration beeinträchtigt ist, dann ist die Seite 1 schon schwierig. Und wir als Bündnis haben damals uns überlegt, dass wir so ein bisschen diese Filterfunktion sind, dass wir einfach uns die Geschichte der jeweiligen Person anhören, schauen, an welchem Punkt der Erkrankung der Mensch gerade steht und gucken, was gibt es für Angebote im Leipziger Netzwerk, wo können wir hinverweisen, was kann gerade sinnvoll sein, was kann unterstützend sein und dann die konkreten Angebote der Person anbieten oder offenbaren, so dass die Person dann schauen kann, wie kann denn der Weg weitergehen Richtung Genesung. Genau das, da brauchen wir natürlich ein großes Netzwerk mit verschiedenen Kooperationspartnern, was wir auch über die Jahre aufgebaut haben. Wir gestalten selber Flyer zu verschiedenen Themen, um über die Erkrankung aufzuklären. Wir haben einen allgemeinen Flyer zum Thema Depression. Wir haben einen Flyer zum Thema Kinder und Jugendliche und Depression, einmal für Angehörige als auch für Lehrkräfte, wie man damit umgehen kann. Wir sind gerade in der Überarbeitung unseres Altersdepressionsflyers. Wir haben auch einen Flyer zum Thema Depression und Migration, der jetzt auch unbedingt überarbeitet werden muss, weil das sehr schnell sich verändert mit den Angeboten und Anlaufstellen. Wir haben die Idee, dass wir noch zum Thema Hormone und Depressionen was machen. Genau, das ist viel zu tun und wir haben auch noch diverse Ideen. Wir haben auch die Idee, dass wir für Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Flyer machen hinsichtlich der Arbeitswelt. Wie kann ich damit umgehen? Was habe ich für Rechte? Was habe ich für Pflichten? Dass das beide Seiten wissen. Wir verschicken diese Infopakete auch, wenn da Interesse besteht, sowohl an Praxen, an Kliniken, Hausärzte, Therapeuten, Therapeutinnen, aber auch an Privatpersonen, wenn da Interesse besteht, um sich zu informieren, mit immer einer kleinen Bitte um eine Spende, da wir da ein bisschen drauf angewiesen sind. Wir haben eine Bibliothek, wenn man sich hier vielleicht mal Fachliteratur aneignen möchte, die kann man kostenlos verwenden. Genau. Also wir sind sehr aktiv. Das Ziel ist tatsächlich einfach, die Gesellschaft über die Erkrankung aufzuklären, um einen kompetenteren Umgang damit zu schaffen, um endlich auch eine Akzeptanz zu bekommen, dass das wirklich eine Erkrankung ist, da mit Vorurteilen aufzuräumen, Entstigmatisierungsarbeit zu leisten und Betroffene halt stark zu machen, auch das Eigenstigma ein bisschen ablegen zu können und festzustellen, was trotz der Erkrankung möglich ist, was geleistet werden kann. Wir haben da ein sehr, sehr schönes kreatives Projekt, den sogenannten Kulturbummel, der von der Aktion Mensch gefördert ist, wo Angela Grundmann die Projektleitung hat. Die hatten jetzt vor kurzem erst ihre Abschlussveranstaltung von dem letzten Jahr und da sind so schöne Sachen entstanden, wo einfach jeder Mensch sehen kann, dass es einfach nur eine Erkrankung ist, die es nicht unmöglich macht, teilzuhaben und auch was zu leisten. Genau.
Ganz tolle Bandbreite auch an Angeboten, die ihr da schon über die Jahre geschafft habt. Und vor allem finde ich es auch beeindruckend, dass ihr nicht nur sagt, ihr fokussiert euch auf die Erwachsenen, sondern von den Zielgruppen her alles abdeckt, von ganz jung bis ganz alt hin, um die Wichtigkeit auch nochmal von dieser sehr weit verbreiteten Krankheit unserer Gesellschaft auch nochmal vielleicht mit Zahlen zu verdeutlichen, weil ich das noch relativ präsent vom Studium habe. Die Prävalenz, also die Verbreitung, liegt in Deutschland alleine, also Platz 1 sind die Angststörungen mit 15%, aber die unipolaren Depressionen bei 8%. Also es zählt trotzdem zu einer der häufigsten und vor allem folgenreichsten psychischen Erkrankungen. Und wie du sagst, sollte dahingehend auch auf keinen Fall unterschätzt werden, was es auch für enorme Folgen für die Betroffenen auch haben kann, sich da auch Zeit nach Hilfe zu suchen und auch die Angebote, die ihr auch bereits schafft, anzunehmen. Trotzdem, wie du sagst, auch wird Depression ja immer noch oft als eher individuelles Problem gesehen. Warum ist es denn aus eurer Sicht gerade so wichtig, die Depression als gesellschaftliche Herausforderung auch überhaupt zu begreifen und offen darüber zu sprechen?
Ja, weil unsere Gesellschaft ist im Wandel begriffen. Es gibt ein immer schnelleres Leben, immer mehr Forderungen, die auch Arbeitswelt mit sich bringt. Das ist eine Herausforderung für alle und jeden. Und wenn wir Menschen, die vielleicht an manchen Punkten da Probleme haben, erkranken, wie auch immer, da ausschließen, dann ist es für uns als Gesellschaft insgesamt nicht sehr hilfreich, weil es bedeutet ja nicht, dass der Mensch aufgrund der Erkrankung nicht mehr in der Lage ist, teilzunehmen. Es bedeutet ja nur, dass die Umstände oder die Umgebung, die verändert werden oder angepasst werden müssen. Und ich finde, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, Menschen zu integrieren, teilhaben zu lassen, durchaus arbeitsfähig zu halten, was oft leider so nicht gesehen wird. Das wäre eins, was wir sehr wichtig finden. Ja, und da, also da, wenn alle Menschen einfach mehr Wissen über die Erkrankung haben, dann kann auch der Umgang mit den Betroffenen ein ganz anderer sein. Also das ist ja einer der Hauptgründe, warum wir an Schulen auch aktiv sind. Da einfach, natürlich wird ein Mensch, den man nicht einschätzen kann, wenn man nicht weiß, was los ist, ist die erste Reaktion, den in irgendeiner Form auszugrenzen, weil man nicht damit umzugehen weiß, weil es vielleicht auch eine Situation ist, die einem Angst macht, weil man das, ne, da absolut nicht weiß, wie man mit umgehen soll und eine Unsicherheit passiert. Wenn man aber weiß, was das bedeutet, wie der Mensch sich fühlt, dass das eben vielleicht auch kein persönlicher Angriff ist, wenn die Person mal anders reagiert, als man das vielleicht erwartet, dann kann man ganz anders, da, ne, kann man sich selbst ganz anders dazu positionieren und kann die Person ganz anders unterstützen. Und das finde ich an den Schulen immer wieder sehr schön zu sehen, wie offen die Kinder und Jugendlichen sind und wie die wie so Schwämme das Wissen aufsaugen und sagen, ach so, das kann man machen und so ist das ja, das verstehe ich ja jetzt, dann können wir ja, ach, das ist ja schön. Also die sind da, haben einen ganz anderen Umgang damit und das ist sehr schön, wenn man denen einfach frühzeitig da eine Offenheit und ein Verständnis für beibringt, dann hoffe ich, dass vielleicht in Zukunft das gesellschaftlich auch ein anderer Umgang damit stattfinden kann.
Um auch die Gefahr von einer Stigmatisierung erst gar nicht aufkommen zu lassen, ne, sondern genau, die schon frühzeitig aufzuklären, finde ich einen ganz tollen Ansatz, den ihr da auch verfolgt. Ein ganz zentraler Teil eurer Arbeit, in dem du dich ja auch sehr engagierst, ist ja auch das Thema Prävention, was du gerade schon angesprochen hast. Und du informierst ja auch viel über die Krankheit in Workshops und vielen anderen Veranstaltungen. Warum ist es denn vor allem die frühe Aufklärung, die über mentale Gesundheit so entscheidend ist, vor allem auch bei der jüngeren Zielgruppe?
Weil wir haben ja, also das sagen ja auch die Zahlen, mittlerweile sind es ja 25% der Kinder und Jugendlichen, die eine psychische Belastung mitbringen. Das bedeutet nicht, dass sie gleich auch eine Erkrankung haben, aber das Risiko ist natürlich erhöht, wenn man nicht lernt, damit umzugehen, mit Stress umzugehen, mit eventuellen Krisen, die auf der Welt herrschen, die leider immer wieder ja uns alle ja irgendwie betreffen. Wenn man da keinen guten Umgang mit findet oder weiß, wo man im Fall der Fälle, wenn man an einem Punkt kommt, wo es nicht mehr weitergeht, Hilfe bekommt, dann verfestigt sich das. Und gerade bei Depressionen ist es so, je eher man das erkennt und auch behandelt, umso eher ist es auch wirklich heilbar, so dass man vielleicht eine depressive Episode hat und bis zum Lebensende nie wieder damit zu tun hat. Wenn man das allerdings verschleppt und erst nach Jahren in die Behandlung kommt, umso eher werden diese Erkrankungen chronisch und dann ist es natürlich belastend und schwierig für die Person, wieder am Alltag teilzunehmen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass Kinder einfach schon erkennen, okay, ab welchem Punkt brauche ich denn Hilfe auf der einen Seite und auch verstehen, dass Hilfe annehmen oder nach Hilfe fragen keine Schwäche ist, was leider auch häufig noch propagiert wird, wenn man nicht alleine das mit sich ausmacht und stark ist, in Anführungsstrichen, dann ist man praktisch ein Versager oder ähnliches. Und das aufzubrechen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich habe bei den Workshops immer so eine Frage, wo die Kinder und Jugendlichen sich dann an so einer imaginären Linie positionieren sollen. Und ich frage immer, wer findet es denn normal oder mutig, sich Hilfe zu holen? Egal in welchem Bereich, ob das bei Schularbeiten ist, bei der Hausarbeit, bei irgendwas schwerem Tragen, wie auch immer. Und die meisten ordnen sich da an dem Extrempunkt ein, dass das normal oder mutig ist, also dass das ganz normal dazugehört. Und dann frage ich die zweite Frage, und wer von euch würde sich denn tatsächlich Hilfe holen in einem solchen Moment? Und da sieht man ganz krass, dass ganz viele von denen, die das total normal und mutig finden, sich aber bei der Frage an dem genau anderen Ende einordnen. Und da finde ich, muss man einfach ein bisschen ja dran rütteln, dass klar wird, dass das völlig in Ordnung ist, sich Hilfe zu holen, egal worum es geht, eben auch wenn es um mentale Gesundheit geht.
Finde ich super, auch gerade das hier der jungen Zielgruppe vermittelt. Wie du sagst, das gebe ich auch immer jedem mit, dass Hilfe holen, eine Therapie anfangen oder andere Hilfsangebote, die ihr schafft, ein Zeichen von Stärke ist und auf keinen Fall von Schwäche, wie das oftmals leider aber in der Gesellschaft noch ja weitergetragen wird, auch an die jüngeren Generationen, dass ihr das versucht aufzubrechen. Wir beschäftigen uns im Spomine-Podcast bei uns ja auch ganz viel mit der Verbindung von Körper und Geist. Und ganz wichtig dabei ist ja auch, dass Sport nicht nur die körperlichen Vorteile bringt, sondern verändert ja auch messbar das Gehirn, ne? Also Bewegung steigert ja nicht nur jetzt Ausschüttung. Wir hatten ja gerade das Thema Hormone auch schon angesprochen, von so Serotonin, Dopamin, Endorphin, was man so weiß. Aber genau die Botenstoffe, die haben ja auch eine ganz zentrale Bedeutung, auch bei Depressionen, und sind oftmals auch da im Ungleichgewicht. Und es reduziert ja aber auch sowas wie Stresshormone, wie Cortisol zum Beispiel. Das heißt, man sieht ja auch schon hier auf der neurobiologischen Ebene, es hat auf jeden Fall eine Auswirkung. Was spielt denn deiner Meinung nach Bewegung und auch Sport in der Prävention, auch im Umgang mit Depressionen, darüber hinaus noch für eine Rolle? Und warum ist gerade auch der Effekt von Sport in auch so einer kritischen Entwicklungsphase jetzt bei Kindern und Jugendlichen auch so entscheidend?
Also was wir tatsächlich immer wieder haben, also wir haben ja praktisch Angebote, die mehrere Effekte haben. Das heißt, es ist zum einen die sportliche Aktivität, aber auch dieser Gruppencharakter, was wir gerne versuchen zu vereinbaren. Und das bietet eine Tagesstrukturierung. Also das heißt, wenn vielleicht die Erkrankung dazu führt, dass man nach Schule, nach Arbeit nicht mehr die Kraft hat, etwas zu tun, von sich aus die Motivation nicht mehr da ist, aufgrund der Erkrankung, dann können solche Angebote tagesstrukturierend helfen, weil man vielleicht die Motivation hat, okay, ich bin da nicht alleine, es gibt da mehrere Menschen, es gibt da vor allen Dingen auch Menschen, die mich verstehen, vor denen ich keine Maske tragen muss, wo ich so sein kann, wie ich bin, weil jeder diese Erfahrung kennt und weiß, wie das Leben mit der Depression sein kann. Das heißt, ich kann da hingehen, ich habe da einen sicheren Raum, ich habe eine Aufgabe und dazu noch die Bewegung, meist natürlich auch noch an der frischen Luft. Das heißt, wir haben auch den Effekt, dass wir die verschiedenen Vitamine herstellen können, wenn unsere Kopfhaut in Berührung mit Tageslicht kommt. Auch das ist ein Effekt. Und gerade in so Momenten, wo es vielleicht losgeht mit Grübeln über verschiedene Sachen, dass es einem nicht gut geht. Wie sieht es mit der Welt aus? Was ist mit der Zukunft? Vielleicht eine gewisse Hoffnungslosigkeit auch auftaucht. Kann man solche Momente nutzen, um den Kopf auch einfach mal freizukriegen, da eine Pause in das Gedankenkarussell zu bekommen, weil man eben sich auf die Bewegung fokussiert, sich auf das Gespräch fokussiert und da ein ganz großer Effekt hat, dass einfach auch mal eine Entspannung passieren kann und man einen Abstand hat. Und wie du schon gesagt hast, die ganzen körperlichen Effekte natürlich im Nachhinein noch nutzbar sind. Ne? Der Stress ist abgebaut, man kann mit klarerem Kopf wieder an die Aufgaben gehen, die das Leben einem stellt. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau.
Und ich finde vor allem die Gruppenangebote, die du gerade angesprochen hast, geben ja auch so einen gewissen Rückhalt, egal welche Altersgruppe man ist, aber man hat auch irgendwo Leute, die im gleichen Boot sitzen und fühlt sich dann auch vielleicht verstandener in der ein oder anderen belastenden Situation und kann sich da besser gegenseitig abholen. Du hattest ja jetzt bereits schon angesprochen, ihr fangt auch bei vor allem der jungen Zielgruppe in Schulen an, geht aber auch hoch bis ins hohe Alter, überarbeitet da gerade die Flyer auch, weil vor allem auch Depressionen auch im hohen Alter noch stattfinden können. Du hattest auch schon eine Bandbreite an Angeboten vorgestellt, die ja nicht nur Betroffenen, auch Angehörigen versucht zu schaffen. Was hat sich denn da auch über die Jahre bereits bewährt gezeigt, wo ihr gemerkt habt, das hat auch wirklich schon gut funktioniert und konnte auch den Betroffenen dort eine Hilfe geben?
Tatsächlich ist es sehr schwer zu sagen, weil ja nicht jeder Betroffene gleich ist und jeder braucht was anderes. Und tatsächlich ist gerade diese Bandbreite, glaube ich, das, was es so angenehm macht für Betroffene. Denn wenn man sich das vorstellt, man kommt als Mensch in unsere Beratungssituation und merkt vielleicht, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich fühle mich seit längerem nicht mehr so, wie ich mich kenne. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwie haben mir Leute erzählt, ich soll da mal hingehen. Vielleicht ist das eine Depression oder so, aber damit kann ich mich gar nicht identifizieren. Was heißt das denn? So, das wäre die eine Situation. Und dann kommt der Mensch zu uns und stellt erstmal fest, oh krass, es gibt ja ganz, ganz viele, die davon betroffen sind. Und es gibt ja auch ganz, ganz viel Angebot. Und okay, wie kann ich denn überhaupt erstmal rausfinden, ist das eine Depression oder nicht? Was sind denn so die nächsten Schritte, um da für mich vielleicht auch eine Klarheit zu bekommen? Das ist die eine Seite. Wenn man jetzt aber schon weiß, dass man eine Depression hat und danach sucht, wie es denn jetzt weitergehen kann, zu uns kommt, dann stellt man fest, Wahnsinn, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten. Und dann ist es natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt Menschen, die wollen einen sehr klaren, strukturierten Ablauf. Das heißt, die möchten sich verpflichten, einmal in der Woche an einem Angebot teilzunehmen. Das finden Sie bei uns. Sie haben die Möglichkeit, an Selbsthilfegruppen, je nachdem, wie die Gruppe aufgebaut ist, 2-3 Mal zu schnuppern und dann fest zu sagen, okay, das ist jetzt mein Termin einmal in der Woche, wo ich mich mit der Erkrankung auseinandersetzen kann, wo ich darüber sprechen kann, was vielleicht in meinem Alltag schwierig war, wo das, was ich in der Therapie gelernt habe, vielleicht noch schwer ist umzusetzen und kann mir Tipps holen, wie das andere machen, was andere vielleicht probiert haben, kann vielleicht auch radikales Feedback einfordern, wenn ich merke, ich habe vielleicht Probleme mit verschiedenen gesellschaftlichen Normen, um eck da immer wieder an, dann kann ich von der Gruppe verlangen, wenn ich das möchte, dass mir klar gesagt wird, ab wann ich vielleicht Grenzen überschreite und kann daran wachsen. Das wäre so eine Möglichkeit. Es gibt aber auch ganz viele, die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, einmal in der Woche ganz bewusst irgendwo hinzugehen, weil vielleicht ist das zu viel Druck für mich, dann ist es wieder eine Erwartung, die an mich gestellt wird, die ich vielleicht nicht leisten kann. Dann hat man Angst, dass man da vielleicht wieder rausfällt, weil man das nicht schafft und so weiter, was man vielleicht schon häufiger erlebt hat. Und da haben wir ganz viele Angebote, die halt einfach offen sind, wo man ganz entspannt, wenn man die Kraft hat, dazu stoßen kann und teilnehmen kann. Gerade die aktiven Angebote, weil sich das anbietet, ne, die brauchen keinen Raum, die brauchen keine also haben jetzt keine Sitzkapazitäten, die irgendwann begrenzt sind. Genau, und da kann sich dann jeder raussuchen, was passt zu mir, was kann ich machen, wo kann ich mal reinschnuppern. Ja, und da finde ich, glaube ich, gerade die Bandbreite hat sich bewährt. Und jetzt in letzter Zeit tatsächlich die sportlichen Angebote, die sind durchaus, ich glaube, weil allgemein ein bisschen mehr Bewusstsein da ist, was Bewegung als unabhängig von der Erkrankung für Gesundheit bedeutet. Da haben wir auf jeden Fall einen großen Zuspruch, dass wir da ja sehr aktive Gruppen haben, also in zweierlei Hinsicht. Genau. Mhm.
Ja, wie du sagst, es gibt ja nicht die Idealtherapie, die für jeden funktioniert, sondern das ist völlig individuell. Manche brauchen auch länger in der Behandlung, brauchen mehr Angebote. Es ist völlig typabhängig. Mhm. Leider sind ja trotzdem, wie wir auch schon drüber gesprochen haben, im 21. Jahrhundert immer noch viele psychische Erkrankungen, auch vor allem Depressionen, leider sehr stigmatisiert in der Gesellschaft und auch eher so ein Tabuthema, weswegen sich auch Betroffene oftmals leider gar nicht so richtig trauen, Hilfe zu suchen, aber auch anzunehmen. Und trotz, finde ich, der wachsenden Aufmerksamkeit, die in den letzten Jahrzehnten dennoch jetzt und auch so Awareness eigentlich in der Gesellschaft über psychische Erkrankungen geschaffen wurde, gibt es trotzdem noch viele Berührungsängste. Wo erlebt ihr denn aktuell die größten Hürden im Umgang mit Depressionen und vor allem, was braucht es auch noch, um mentale Gesundheit weiter zu enttabuisieren?
Ich glaube, also ja, wie immer, was es braucht, sind finanzielle Mittel. Das ist leider, damit steht und fällt nun mal alles. Wir haben ein aktives Ehrenamt. Diese ganze Initiative ist ehrenamtlich entstanden. Also es gibt genügend Menschen, die sich auch unentgeltlich dafür stark machen. Aber um das zu strukturieren und in eine Richtung zu bringen, die vielleicht auch einen nachhaltigen Effekt hat, benötigt es einfach finanzielle Mittel. Das wäre das eine, was notwendig ist oder was eine Hürde darstellt, wo wir ja auch immer wieder, also eigentlich jedes Jahr neu gucken, gibt's uns nächstes Jahr noch, haben wir Glück und schaffen, die Strukturen so beizubehalten. Wir haben diverse Notfallpläne, wie wir was abbauen können, damit zumindest die Grundstruktur noch erhalten bleibt und die Angebote nicht krachen gehen und die Leute halt trotzdem noch aufgefangen werden können. Genau, das ist natürlich das eine.
Wo wünscht ihr euch denn auch insgesamt noch mehr Unterstützung, sei es jetzt von Seiten Politik, aber auch Gesellschaft oder Institutionen, neben dem finanziellen Aspekt, was du gerade schon gesagt hast?
Gut, das geht halt so ein bisschen mit einher. Natürlich wäre eine noch größere Vernetzung wünschenswert, dass einfach, also weil häufig ist es so, dass jeder seine Angebote schafft, was auch völlig in Ordnung ist, weil jeder hat auch einen anderen Charakter, sage ich mal, spricht andere Leute an, so dass das auf der einen Seite ein Vorteil ist, dass Menschen wirklich gucken können, was passt am besten zu mir, wo fühle ich mich am wohlsten, welche Menschentypen sprechen mich am meisten an. Aber gerade im Kinder- und Jugendbereich, finde ich, könnte die Zusammenarbeit durchaus besser sein, aber auch das liegt daran, wenn alle am Limit arbeiten, ist keine Kapazität mehr da, überorganisatorisch zusammen in die Planungsarbeit zu gehen, weil das natürlich mehr Planung erfordert, als wenn ich in meinem beschränkteren Umfeld ein Angebot umsetze, weil ich genau weiß, wie da die Voraussetzungen sind, was gegeben ist, wie ich damit umgehen kann. Und da würde ich mir manchmal wünschen, beziehungsweise ist auch eins meiner Hauptschwerpunkte dieses Jahr in der Arbeit, da eine größere Kooperationsebene zu schaffen und vielleicht einfach auch Strukturen, die schon existieren, zu nutzen, um Angebote hinsichtlich mentaler Gesundheit noch mehr zu etablieren mit Kooperationen, mit Unterstützung. Also wir haben das große Privileg, dass wir dieses Jahr die Möglichkeit haben, Menschen auch anleiten zu können, also gerade im Kinder- und Jugendbereich, wie vielleicht eine Selbsthilfegruppe im unter 18-jährigen Bereich funktionieren kann, wie viel Anleitung da notwendig ist, wie viel Freiheit gegeben werden muss, um vielleicht da in Kinder- und Jugendeinrichtungen Angebote zu schaffen, wo die Kinder sowieso schon sind, dass man keinen neuen Raum etablieren muss, sondern dort ein Angebot etabliert, die was dann nutzbar ist für die jeweiligen einzelnen Stadtteile. Das ist, hoffe ich, dass das dieses Jahr klappt.
Da drücke ich für euch ganz fest die Daumen, aber man hört vor allem ja auch raus, dass so ein Verein auch vor allem von der Zusammenarbeit mit Schulen, Sportvereinen, medizinischen Einrichtungen, sozialen Trägern da einfach lebt. Und da wünsche ich euch auch natürlich für die Zukunft, dass ihr da auch noch euer Netzwerk auf jeden Fall zugunsten auch auch den Menschen dann letztendlich helfen zu können, auch noch ausbreiten könnt. Wenn wir jetzt mal ganz optimistisch in die Zukunft blicken, wie wünscht ihr euch denn, dass sich auch vor allem der Umgang mit Depressionen in unserer Gesellschaft verändert? Und was wäre so dein persönlicher Wunschzustand für mentale Gesundheit vielleicht in 5 bis 10 Jahren? Wo wollt ihr da noch hin?
Also wenn wir mal ganz utopisch denken, dann wäre Depression einfach Teil von allem. Ob das Schule ist, ob das Arbeitsleben ist, ob das privates Familienleben ist. Ich glaube, es gäbe dann keinen, oder in meiner Wunschvorstellung gäbe es dann keinen Menschen mehr, der in irgendeiner Form ein Problem damit hat, darüber zu reden, dass er gerade vielleicht nicht nur auf die Depression gemünzt, aber allgemein gerade psychisch belastet ist, egal in welcher Form. Und alle Menschen würden sagen, ja, kein Thema, dann nimm dich raus, solange du brauchst, werd gesund. Also ähnlich wie man sich das bei körperlichen Erkrankungen das ja schon der Fall ist, wenn jemand ein Bein gebrochen hat, würde niemand sagen, ja, reiß dich mal zusammen und mach morgen beim Hürdenlaufen mit, sondern man würde sagen, ja, ruh dich aus, bis der Knochen wieder verheilt ist und dann bau ganz langsam die Muskeln wieder auf, bis du wieder am sportlichen Leben teilnehmen kannst. Bei einer Depression sieht man es leider nicht und alle erwarten, dass man immer diese 100%, die man vielleicht mal gegeben hat, weitergibt und dass das einfach nicht mehr verlangt wird und dass einfach alle sagen, kein Problem, wir können hier Pausen einlegen, wir können über Gefühle reden, wir können über auch schwierige Themen reden, ohne dass es da zu einer Panikreaktion kommt beim Gegenüber. Das wäre ein Wunsch, den ich durchaus gerne hätte. Genau, das wäre super.
Ich finde gerade das Beispiel, was du genannt hast, das kann ich auch immer jedem, wenn es leider um das Thema mentale Gesundheit noch geht, so mitgeben. Man sieht einen Beinbruch halt, aber mentale Gesundheit sieht man oftmals nicht. Und wenn man selbst noch keine Berührungspunkte damit hatte, dann fällt es anderen Menschen total schwer, sich auch in die betroffenen Personen mit einer Depression hineinzuversetzen. Auch was es für eine Einschränkung in deren Leben haben kann. Lebensqualität extrem reduziert und ja natürlich dann auch nicht mit einem gebrochenen Bein kann man ja auch nicht leben wie zuvor und mit der mentalen Gesundheit genauso wenig. Und da bedarf es einfach Hilfe und aber auch Verständnis vom Gegenüber. Und ich hoffe, genauso wie du, dass da auch einfach in unserer Gesellschaft sich in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall noch ein guter Schritt voran wir da gehen werden gemeinsam. Noch als abschließende Frage für heute, was würdest du denn so vor allem als Botschaft jungen Menschen oder auch generell Menschen da draußen mitgeben, die vielleicht selbst von der Depression betroffen sind, und vor allem auch, wo können euch jetzt Interessierte finden, um auch mehr über eure Arbeit und Hilfsangebote zu erfahren?
Also auf jeden Fall, wenn man merkt, dass es einem in irgendeiner Form nicht gut geht oder sich was verändert hat, sprecht mit irgendjemandem. Das ist das Allerwichtigste. Wenn es im ersten Moment die Freundin ist, die vielleicht einen anderen Blick drauf hat. Es gibt aber auch an den Schulen Ansprechpartner, Beratungslehrer, Schulsozialarbeiter oder dann im weiteren Kontext, im Erwachsenenkontext verschiedene Beratungsstellen. Sucht euch irgendjemanden, dem ihr euch anvertrauen könnt. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das ist der erste Schritt, um vielleicht auch so eine Realitätsabgleich zu haben. Wie weit ist es denn schon? Weil man selber, natürlich lebt man in der Realität, in der man ist, und es ist nicht immer gleich alles total schrecklich und es schleicht sich so ein und Stück für Stück wird man vielleicht pessimistischer oder verliert die Freude am Leben und kriegt das gar nicht im ersten Schritt mit, bis man vielleicht mal mit jemandem drüber redet und feststellt, das ist aber doch schon weiter, als ich dachte, ne? Weil der Körper oder die Psyche passt sich natürlich auch an und versucht weiter zu existieren und zu überleben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Sprechen und Hilfe annehmen. Wenn jemand dann im Umfeld sagt, ich merke, dir geht's gerade nicht gut, kann ich dich unterstützen, kann ich dir was abnehmen, wollen wir zusammen vielleicht mal schauen, wo wir uns hinwenden können, dann nehmt es an. Weil das ist der erste Schritt hinsichtlich der Genesung. Und wie vorhin schon gesagt, je eher, umso besser. Umso weniger wird es chronisch, umso besser ist es behandelbar, umso besser kann man den Umgang damit lernen.
Wo können denn unsere interessierten Zuhörer da draußen euch noch finden, um auch mehr über eure Arbeit und Hilfsangebote zu erfahren?
Genau, also wir haben eine sehr umfangreiche Website. Wenn man Leipziger Bündnis gegen Depressionen einfach mal bei egal welcher Suchmaschine eingibt, dann findet man unsere Website, wo man unsere Angebote findet, wo man aber auch einen kleinen, also Hilfsangebote findet, wo man sich hinwenden kann, so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man vielleicht einen Therapieplatz bekommt. Also da kann man sich gerne mal durchklicken, die ist sehr vielschichtig. Sollte das aber zu viel sein, weil man vielleicht die Informationen, die man benötigt, nicht im ersten Anhieb findet, dann kann man uns gern auch zu unseren Öffnungszeiten, die wären am Dienstag von 9 bis 12 und am Mittwoch von 14 bis 16:30 Uhr auf verschiedenen Wegen erreichen. Entweder ihr kommt vorbei in der Hinrichsenstraße 35 zu einem Beratungsgespräch, auch komplett ohne Voranmeldung, wann immer ihr die Kraft habt. Oder ihr ruft an unter unserer Telefonnummer, die auf der Website zu finden ist. Oder ihr schreibt eine E-Mail und wir packen euch ein paar Sachen zusammen mit verschiedenen Links, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr euer Anliegen kurz schildert. Genau, ihr könnt auch gerne auf Instagram schauen. Da sind wir unter Leipzig-gegen-depression zu finden. Da sind immer die aktuellen Sachen, wenn was nicht stattfindet oder welche Gruppe gerade Leute sucht zum Teilnehmen oder welche Veranstaltung gerade stattfindet. Da könnt ihr gerne schauen. Ihr könnt in der nächsten Zeit auch auf verschiedenen Stadtfesten uns mit Infoständen finden. Wir sind beim Konnewitzer Straßenfest dabei. Wir sind jetzt bei Leipzig zeigt Courage am 30.04. Mit einem Infostand vertreten. Da könnt ihr einfach auf uns zukommen, mit uns ins Gespräch kommen. Genau, wir haben am 6. Mai, wenn ihr da Lust habt, eine Lesung mit dem Tobi Katze im Philippus. Da kann man auch einfach vorbeischauen, sich das anhören und mit uns mal ins Gespräch kommen. Ja, und genau, so findet man uns und so kann man uns kontaktieren und gerne noch mehr erfahren.
Das klingt ganz toll, vor allem, dass man euch nicht nur persönlich erreichen kann, auch vielleicht über Social Media, wenn man da noch irgendwie vielleicht doch nicht direkt im persönlichen Kontakt da überhaupt bereit ist zu gehen. Also für alle Zuhörer da draußen, meldet euch sehr gerne mal, informiert euch darüber. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, was vor allem noch viel mehr Awareness verdient. Vielen Dank, liebe Julia, auch an dich für deine Offenheit, deine wichtige Arbeit und auch die Einblicke, die du uns gegeben hast ins Leipziger Bündnis gegen Depression. Und auch danke euch da draußen fürs Zuhören und seid doch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Stärke beginnt im Kopf.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up-to-date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Ganz egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer Extra-Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen mit unseren Inhalten zu erreichen. Empfehle uns gern weiter und lass uns vielleicht eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcast da. Wir freuen uns auf jede Art von Feedback von dir und werden dieses berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free audio post-production by Alphonic.com.